Um redlich zu sein, möchte ich vor Beginn der Predigt darauf hinweisen, dass ich diese Predigt nicht gänzlich von null neu erfunden habe in diesem Fall, sondern tatsächlich habe ich sie aufgebaut, basierend auf eine Predigt, die ich hier in dieser Gemeinde einmal gehört habe, vor einigen Jahren von einem Gastprediger, der über dieses Thema gepredigt hat, der wiederum, glaube ich, den Inhalt auch aus einem Seminar hat. Das heißt, wer ein gutes Gedächtnis hat, dem werden vielleicht einige Dinge bekannt vorkommen, aber gleichzeitig werdet ihr sehen, dass diese Predigt nicht die gleiche ist, sondern in vielen Dingen neu und anders gestaltet. Das Thema der Predigt lautet, wie Miriam schon gesagt hat, von Scham, Schuld und Beschämung. Und in der Paradiesgeschichte lesen wir, dass der Mensch im Garten Eden im Einklang mit Gottes Willen lebte und dadurch in einer guten und freien Beziehung zu Gott und auch zueinander stand. Aber der Mensch entscheidet sich dann an einem Punkt, das eine Gebot, das Gott ihm gibt, nicht mehr zu beachten. Und dadurch entscheidet sich der Mensch, Gott nicht mehr darin zu vertrauen, dass Gottes Gebote gut für ihn sind. Das heißt, der Mensch entscheidet sich, seinen Willen über den Willen Gottes zu setzen. Und wo vorher alles gut war, erkennt der Mensch nun gut und böse und weiß, dass er böse gehandelt hat. Er weiß, dass er gegen Gottes guten Willen gehandelt hat und schämt sich dessen. Und wo es zuvor in der Paradiesgeschichte noch hieß, dass Adam und Eva nackt waren und sich dessen nicht schämten, weder voreinander noch vor Gott, da betritt nun ein neues Gefühl die Bühne der Welt. Scham, die wahrscheinlich schmerzhafte menschliche Emotion. Über Scham spricht man nicht, Scham zeigt man nicht, man hält sie geheim. Scham ist für etwas geworden, dessen man sich schämt. So Dr. Stefan Marx, ein Soziologe, der über Scham als tabuisierte Emotion geforscht und veröffentlicht hat. Vor einigen Jahren stand ich mal vor meiner ersten Klasse in der Schule und habe einen fahren gelassen. Nicht laut, aber sehr geruchsintensiv. Und die Schülerin in der ersten Reihe rümpfte so richtig angeekelt ihre Nase und drehte sich zu ihrem Sitznachbar um und meinte so, oh Thomas, echt jetzt, muss das sein? Und mir tat der arme Thomas so leid, der gar nichts gemacht hatte. Und dann musste ich zugeben, dass ich das war. Das war peinlich, das war unangenehm. Aber von kleinen Peinlichkeiten rede ich hier nicht. Ich rede von echter Scham. Und ich habe in meinem Leben leider einige Sachen gemacht, derer ich mich so schäme, dass ich sie euch bestimmt nicht erzähle. Die bleiben ganz schön tief in mir vergraben. Und du darfst dich selber mal fragen, ob es dir in dieser Beziehung ähnlich geht wie mir. Warum? Warum eigentlich nicht? Warum offenbare ich nicht meine Scham? Naja, wenn du wüsstest, wessen ich mich schäme, dann wüsste ich nicht, ob ich mich noch traue, dir in die Augen zu gucken. Ich hätte vielleicht Angst vor deinem Urteil. Wenn der andere weiß, wessen ich mich schäme, und ich das vielleicht sogar noch an dieser Person begangen habe, dann traue ich mich nicht mehr, ihm frei zu begegnen. Versuche, der Begegnung aus dem Weg zu gehen, meide ihn, meide die Gemeinschaft mit ihm. Und genauso machten es Adam und Eva auch. Als Gott in den Garten ging, um Adam und Eva zu besuchen, ihnen zu begegnen, seinen geliebten Menschen, da verstecken sich die zwei. Stellt euch das mal vor, Gott will dir persönlich begegnen, von Angesicht zu Angesicht, aber du versteckst dich. Sie waren voller Scham, nicht mehr frei, Gott zu begegnen. Und das sind die Auswirkungen von Scham. Unfreiheit, Beziehungsabbruch, Selbstverurteilung, die Früchte des Schams. Ungut. Scham ist ungut. Wie kommt man überhaupt zu sowas? Wie kommt man zu etwas, von dem man sich schämt? Nun, bei Adam und Eva war es so, dass sie nicht mehr im Einklang mit dem Willen Gottes gelebt haben. Und ich glaube, für mich persönlich kann ich das auch so sagen. Eigentlich weiß ich, glaube ich, ganz gut, was Gottes Willen für mein Leben ist. Also vielleicht nicht in jeder Einzelheit, nicht so hundertprozentig ganz genau, aber so im Großen und Ganzen habe ich den Eindruck, eine ganz gute Vorstellung davon zu haben. Dank der Bibel, die uns lehrt, dank Gottes Geist, dank Menschen, die von Gott beeinflussen, mein Leben beeinflussen. Ich habe nicht den Eindruck, dass Gott mich im Unklaren gelassen hat, was gut ist und wie ich mein Leben aufrichtig führen kann. Aber die Frucht sah so schön aus, so verlockend, und von ihr war gar so gut zu essen. Und die anderen haben es auch gemacht, ne? Ist auch normal irgendwie, oder? So macht man das heutzutage. Meine Freunde haben das auch gemacht. Das heißt, ich habe schon meine Rechtfertigung gefunden irgendwie oder mir zusammengebastelt. Ich darf dieses oder jenes machen, weil Gott ist kein Spielverderber. Gott wünscht sich doch Leben für mich in Fülle. Und Jesus hat auch Wein getrunken, ne, und gefeiert. Das erste Gebot das erste Wunder nach dem Johannesevangelium war, dass Jesus auf einer Hochzeit, nachdem die Gäste schon kräftig getrunken haben, aller Wein ist leer, kommt Jesus und legt nochmal richtig nach und macht nochmal so richtig große Krüge von Wein. Also, wenn Jesus das darf, dann darf ich das ja wohl auch, ist doch klar. Und in den paulinischen Briefen kämpft Paulus auch immer dafür, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen. Wir sind frei vom Gesetz. Wir stehen unter Gnade. Und ich wollte nicht gesetzlich sein. Ich wollte auch nicht verstaubt sein, nicht konservativ. Ich wollte nicht weltfremd sein. Ich wollte mein Leben genießen, will mein Leben genießen. Und hab oder wollte nicht checken, dass Gott mir zwar keine Zwangsgebote gibt unter Strafandrohung, aber mir dennoch zeigt, was ich machen sollte, um gelingend mein Leben zu führen. Für mich, gut für mich, aber auch gut für mein Umfeld. In 1. Korinther 6, Vers 12 steht, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber mich soll nichts gefangen nehmen. Oder nichts soll Macht über mich haben, je nach Übersetzung. Gott liebt mich, er rechtfertigt mich durch Gnade, ich darf machen, was ich will. Aber Gott lässt mich nicht weisungs- und planlos mein Leben leben. Gott zeigt uns das schon, wie wir leben können. Wir müssen hören und danach handeln. Psalm 119 behandelt dieses Thema, die Freude am Gebot Gottes. Und dort steht in Vers 9, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an dein Wort? Mich persönlich hat dieser Psalm 119 immer so ein bisschen genervt. Der längste Psalm der Bibel, die ganze Zeit blumige Worte darüber, wie toll das ist, Gottes Gebote zu suchen und ihnen zu gehorchen und so. Oh, ich weiß nicht. Aber ich merke, inzwischen kann ich das deutlich besser nachvollziehen, mehr nachfühlen. Seit einigen Monaten trinke ich zum Beispiel gar keinen Alkohol mehr. Und ich will nicht sagen, dass du das auch so machen musst. Das muss nicht dein Weg sein, weil persönliche Anfechtungen sind ja auch sehr individuell. Und die Dinge, mit denen ich kämpfe, mit denen kämpfst du nicht. Und andersherum sicherlich. Aber ich lade dich mal ein, darüber nachzudenken, gibt es Dinge, derer du dich schämst, weil du vielleicht nicht ganz im Einklang mit dem Willen Gottes lebst oder gehandelt hast? Sind da irgendwie Muster erkennbar? Gibt es etwas, wovon du dich fernhalten könntest? Oder in welchen Bereichen darfst du wachsam sein, möglicherweise? Ich für meinen Teil denke mir, ich hätte das schon viel früher machen sollen. Dann könnte ich jetzt vielleicht hier aufrechter vor euch stehen. Aber jetzt ist die Scham da. Was mache ich damit? Wie hat es Adam gemacht? Adam versteckt sich. Erstmal weg. Ne? Und er flechtet sich aus Blättern eine Schurzkleidung, um seine Scham zu bedecken. So, wenn ich ein Blatt vorhalte, dann sieht schon keiner mehr. Wenn ich mich zusammenraffe, Lächeln aufsetze und meine Scham hinter einem scheinbar gelassenen, heiteren Gesicht verstecke, dann merkt das schon keiner. Und dann aber von Gott ganz klar konfrontiert, lenkt Adam erstmal von sich ab, schiebt die Schuld auf Eva. Auch ein ganz typisch menschliches Vorgehen, das irgendwie tief als erste Reaktion in uns verankert zu sein scheint. Eva war's. Wenn man Adam genau anguckt, dann sagt er tatsächlich, geht er noch weiter. Er sagt, ja Gott, die Frau, die du mir gegeben hast. Also eigentlich gibt der Gott die Schuld daran, dass er den Apfel, er konnte da doch nichts für. Ne? Ganz typisches Verhalten. Aber letztlich hilft es nicht. Wie gehen wir also um mit Scham? Drei Schritte dafür. Ich glaube, der erste Schritt im Umgang mit Scham ist erstmal die eigene Schuld anzuerkennen, anzunehmen. Vor sich selber, vor Gott, vielleicht auch vor einem vertrauten Freund, Dinge auszusprechen, vielleicht in einer Hauskreisgruppe, vielleicht sogar vor der Gemeinde, auch wenn ich das durchaus als mutig ansehen würde. In Jakobus 5, Vers 15 bis 16 steht, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, auf dass ihr gesund werdet. Dieser Vers steht im Kontext der Krankenheilung. Aber ich glaube, Scham, beschämende Verhaltensweisen sind in gewisser Weise auch eine Krankheit der Seele, wenn man so möchte. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, auf dass ihr gesund werdet. Ich habe das übrigens mal gemacht. Ich war vor einigen Jahren in einer Kleingruppe in der CGW, der jetzigen Credo-Kirche. Und mir ist dieser Vers wichtig geworden. Gott hat mir den irgendwie aufs Herz gelegt. Und dann habe ich einfach mal ausgepackt vor den Jungs, vor den Männern. Ist nichts passiert. Ich bin nicht gesund geworden, gefühlt. Aus meiner damaligen Perspektive. Aus heutiger Perspektive hat sich durchaus etwas getan. Das heißt, ich muss Gott zumindest zugestehen, dass er vielleicht auf die Zeit hinweg durchaus an mir gearbeitet hat. Der erste Schritt, Schuld einfach eingestehen. Schuld ist Schuld. Wir sollen Schuld eingestehen, aber wir müssen sie nicht tragen. Zweiter Schritt, Schuld abgeben. Ich kann mein T-Shirt ja mit Ketchup bekleckern. Und dann könnte ich einfach einen Pulli drüber ziehen. Dann sieht's keiner mehr. Manchmal mache ich sowas tatsächlich. Muss ich aber nicht. Ich kann mein T-Shirt auch meiner Frau geben. In meinem Fall. Und dann kriege ich das wieder. Dann ist das blütendrein, weiß, duftet großartig. Und genau so kann ich meine Schuld auch vor Gott abgeben. Na klar kann ich meine Schuld tragen. Wie viele Menschen gehen durch ihr Leben und die Schuld lastet irgendwie auf ihren Schultern. Wir dürfen sie Jesus abgeben. Wir dürfen sie ans Kreuz geben. Und es ist uns versichert, dass Jesus diese Schuld nimmt und sie versenkt ins äußerste Meer. Sie ist weg. Wir sind dann wirklich rein vor Gott. Das Problem ist, dass wir manchmal nicht so schnell glauben können und das annehmen können. Mir geht das so. Ich bitte um Vergebung meiner Schuld, aber ich fühle mich noch unrein. Ich fühle mich immer noch nicht frei, Gott zu begegnen manchmal. Fühle mich noch nicht frei, wieder in Gottes Nähe zu kommen, ihn zu loben. Vermeide ein Stück weit Beziehung mit Gott, weil ich mich immer noch selbst verurteile. Das heißt, der Kreis von Unfreiheit, von Beziehungsabbruch, von Selbstverurteilung, der ist noch nicht durchbrochen. Die Früchte des Schams sind noch da. Warum? Ja, vielleicht, weil das Leben hart ist oder so. Ja, kann sein. Vielleicht aber auch, weil es einen Widersacher gibt. Die Bibel spricht davon, von dem Satan als dem Ankläger und Verkläger. Und so ist in der Offenbarung beschrieben. Und in dem alttestamentlichen Buch Sacharja gibt es eine Stelle, die mir persönlich auch mal sehr wichtig geworden ist. Und hier klagt der Hohepriester, nein, der Satan klagt den damaligen Hohepriester vor Gott an, wegen seiner Schuld. Mit Sicherheit zu Recht. Der Satan sagt, du bist schuldig, du bist nicht rein, du kannst nicht vor Gott kommen, du bist schlecht. Der Satan klagt den Menschen an wegen der Schuld, die der Mensch hat. Aber Gott antwortet, hinweg mit dir, Satan. Ist dieser, also der Hohepriester Jeschua, nicht ein Brandscheit, der aus dem Feuer gerettet ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel, der anhob und sprach zu denen, die vor ihm standen, tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm, sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Ich muss mir diese Stelle immer wieder mal sagen, mir das bewusst machen, diese Stelle innerlich rekapitulieren für mich. Gott hat mir reine, weiße Kleider geschenkt. Ich bin rein. Ich bin gerechtfertigt vor Gott aus Gnade. Das ist geistlicher Kampf und das ist der dritte Schritt. Geistlicher Kampf. Aber ich glaube an so eine geistliche Realität, auch wenn ich das nicht immer ganz verstehe. Manchmal auch ein bisschen komisch finde, muss ich zugeben, weil es sich eben meiner erfahrbaren, sinnlich wahrnehmenden Realität entzieht. Aber die Bibel spricht sehr deutlich davon, von einer geistlichen Realität, von einem geistlichen Kampf. In Epheser 6, Vers 11 steht beispielsweise, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen. Geistliche Waffenrüstung sicherlich nochmal ein Thema für eine andere Predigt. Aber um ganz kurz einen Eindruck zu geben, dort steht geschrieben, dass wir den Helm des Heils ergreifen dürfen. Wir haben das Heil. Dort steht, dass wir Schild des Glaubens annehmen dürfen, um die feurigen Pfeile des Feindes abwehren zu können. Wir dürfen das Schwert des Geistes ergreifen. Geistlicher Kampf, um aus dieser Abwärtsspirale, aus Scham wieder auszubrechen und Freiheit zurückzuerlangen. Aber es ist auch geistlicher Kampf im Vorhinein, Dinge zu unterlassen, die einen beschämt zurücklassen würden. Was oft leichter gesagt ist als getan, oder? In Galater 5, Vers 16 steht, darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr alle allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Ich glaube allerdings nicht, dass das so eine einfache Gleichung ist. Tut dies, dann passiert das sofort perfekt. Das ist umkämpft. Das Leben hier auf dieser Welt für uns ist umkämpft. Und wir müssen geistlichen Kampf führen. Aber wir sollten geistlichen Kampf führen. Gott wünscht sich für uns Leben in Freiheit. Ich habe jetzt viel über Scham gesprochen, der durch irgendwelche Verhaltensweisen entsteht, die vielleicht nicht im Sinne Gottes sind. Sowas wie Schuldscham. Menschen schämen sich aber natürlich für alles Mögliche. Nicht nur für Dinge, die sie tun, für Dinge, die sie nicht können, für, keine Ahnung, ihren Akzent. Wenn du aus dem Osten Deutschland kommst zum Beispiel. Oder für vielleicht mangelnde Sprachfähigkeiten im Deutschen noch. Oder für alle möglichen körperlichen Merkmale. Zu dick, zu wenig Haare, zu was auch immer. Ne? Alle möglichen Sachen. Und bei solchen Sachen ist das manchmal noch schwieriger als bei schuldhaften Verhalten. Weil Schuld sagt, du hast einen Fehler gemacht. Aber Scham sagt, du bist der Fehler. Du bist falsch. Aber das stimmt nicht. Was für eine bösartige Lüge des Feindes. Du bist gut, Gott hat dich und auch mich wunderbar geschaffen. Alle unterschiedlich, alle mit unterschiedlichen Fähigkeiten, unterschiedlichen Möglichkeiten, aber alle wunderbar, du bist gut. Und auch da darf man in geistlichen Kampf treten. Und Jesus lädt uns dazu ein, ihm das zu geben, auch was uns belastet, weil er sagt, er wird uns erquicken. Ich fürchte, wir müssen halt alle akzeptieren, dass das ein Prozess sein darf. Dass das geistliche Kampf nicht nur so ein kurzer Schlagabtausch auch oft ist, sondern Kampf dauert länger. Dinge müssen wiederholt bebetet werden, glaube ich. Dinge müssen wiederholt vor Gott abgegeben werden. Es müssen wiederholt geistliche Wahrheiten über dein und mein Leben ausgesprochen werden. Aber das lohnt sich, weil wir sind nicht berufen, ein Leben in Scham zu führen, zusammengekrümmt, unfrei, unter den Möglichkeiten, die Gott uns schenkt. Gott wünscht sich für dich, für mich, Leben in Freiheit, in Freude, aufrecht. Ich habe jetzt viel von Schuld geredet, ich habe von Scham geredet. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt, zur Beschämung. Manchmal tendieren wir ja dazu, Menschen zu beschämen, die Scham auf sich gehalst haben. Wir zeigen auf Menschen, wir verlachen Menschen, wir reden über Menschen. Wir tragen dadurch auch noch dazu bei, dass Menschen weiter in dieser Abwärtsspirale bleiben aus Scham. Wie furchtbar. Wie hat es Gott gemacht? Also ich an Gottes Stelle, ich hätte Adam beschämt. Ich wäre zornig gewesen. Ich hätte Adam bloßgestellt. Ich hätte Adam gesagt, ernsthaft, ich schenke dir das Paradies, ein Gebot, ein einziges. Und du isst von diesem Apfel. Aber zum Glück bin ich nicht Gott. Ne? Gott hat Adam nicht beschämt. Gott hat, glaube ich, in der Paradiesgeschichte, die Basti uns gerade nochmal gelesen hat, kein einziges Mal im Zorn das Wort erhoben. Gott zeigt Konsequenzen auf. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Schuld und Verhalten hat Konsequenzen. Und diese Konsequenz für Adam und Eva sind hart. Sie müssen das Paradies verlassen. Aber Gott beschämt Adam und auch Eva nicht. Im Gegenteil. Er sieht Adam und Evas Scham und gibt ihnen Kleidung aus Fellen. Ganz interessant. Es gäbe keinen Grund eigentlich, sich zu schämen. Gott hat Adam und Eva wunderbar geschaffen. Vorher haben sie sich ja auch nicht geschämt. Aber Gott sieht die Scham, wie unlogisch sie auch sein mag, und kümmert sich darum, sieht die Bedürfnisse der Menschen und nimmt sich ihrer an. Wie schön. Jesus hat das übrigens auch nie gemacht. Zum Beispiel als die Pharisäer die Ehebrecherin vor ihn gezogen haben. Er hat die Frau nicht beschämt. Jesus hat auch nicht Matthäus den Zöllner beschämt. Jesus hat nicht mal mich beschämt. Und auch nicht dich. Was für ein schönes Verhalten, finde ich. Was für ein schöner Umgang, was für einen guten Gott wir haben. Ich wünsche mir das, dass mir das in meinem Leben mehr gelingt, Menschen so zu begegnen. Zum Abschluss der Predigt zwei kleine Geschichten, kurze Geschichten noch dazu. In einem meiner ersten Semester hier an der Uni Wuppertal bin ich von Wuppertal nach Rade vom Wald gefahren mit dem Bus. Und hinter mir saß ein älterer Mann, der den Weg genossen hat mit einem Bier. Und der Mann nahm einen Schluck und musste unvermittelt husten und rotzte mir so richtig fies von hinten dieses Bier-Speichel-Gemisch in kleinen Tropfen in den Nacken. So, boah. Und dieser Mann hat sich tausendmal entschuldigt. Man hat so deutlich gemerkt, wie sehr sich dieser arme Mensch dafür schämt, dass er das getan hat. Und ich habe, glaube ich, nicht so gut reagiert. Also ich war jetzt auch kein totaler Arsch, aber ich habe so, oh, ja, schon okay. Und irgendwie habe ich aber, es ist mir nicht so gut gelungen, diesen Mann in seiner Scham anzusehen und ihm zu helfen, damit klarzukommen. Denn Fehler passieren. Ich habe auch schon Fehler gemacht. Nicht so gut. Im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, das wäre mir besser gelungen, mit diesen Menschen umzugehen. Ich habe vor einiger Zeit in der Aufatmen-Zeitschrift, das ist so eine christliche Zeitschrift, mal eine Geschichte gelesen, die interessanterweise als Gegenstück sehr schön dazu passt. Ich glaube, es ging um Schuld in diesem Kapitel. Jedenfalls geht die Geschichte so, dass eine alte Frau mit der Bahn fuhr und in der Bahn saß, in einem Viererabteil. Ein junger Mann kam dazu, setzte sich vor sie hin. Offensichtlich ging es diesem Mann überhaupt nicht gut. Vermutlich unter Drogen, Alkohol, keine Ahnung. Saß da und musste sich plötzlich übergeben. Genau dort, wo er saß, boah, kotzte sich selbst halb an, seine Schuhe, aber auch das Kleid der alten Dame, die vor ihm saß. Und dieser Mann sah das und krümmte sich nur noch so zusammen. Schlug die Hände vors Gesicht, sein Körper krümmte sich zusammen, voller Scham. Und plötzlich fühlt er, wie eine Hand sanft seine Schulter berührte. Und der Mann zögert einen Augenblick und dann traut er sich und hebt den Blick und begegnet den Blick der alten Frau, die ihn nicht beschämt, die ihn anguckt liebevoll, die ihn tröstet. Was für eine schöne Geschichte, dachte ich, war ganz gerührt, weil diese Frau so gut damit umgegangen ist. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich auch dir, dass es uns gelingen kann, unser Leben zu führen im Einklang mit dem Willen Gottes, dass wir gar nicht erst in große Scham geraten. Ich wünsche mir und dir, dass es uns gelingt, wenn wir Scham und Schuld auf uns laden, uns zu trauen, den Blick zu heben und Gott anzugucken und einen Weg zu gehen aus unserer Scham heraus, uns vergeben zu lassen. Und ich wünsche dir und mir, dass wir sein können wie die Frau, wenn uns Menschen begegnen, die Scham auf sich geladen haben, dass wir ihnen frei begegnen, dass wir ihnen helfen. Amen.